Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Ein Parteiprogramm, das dient als eine Art Selbstvergewisserung. Da sind Werte und Ziele einer Partei verankert und Positionen zu wesentlichen Politikfeldern. In regelmäßigen Abständen werden solche Programme überarbeitet und neu geschrieben. Und manche haben sogar den Kurs einer Partei ganz grundsätzlich verändert. Man denke nur an das Godesberger Parteiprogramm der SPD. Die CDU hat sich in ihrer Geschichte bisher drei Grundsatzprogramme gegeben. Das aktuelle stammt aus dem Jahr 2007. Damals hieß die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Generalsekretär der CDU Ronald Pofalla und der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Volker Kauder. Nun ist es also Zeit für ein neues Grundsatzprogramm. So sieht man es in der heutigen Parteispitze. Dazu gleich ein Kommentar. Ab Montag wird über dieses Grundsatzprogramm abschließend auf dem Parteitag der CDU diskutiert. Und neben Migration, Leitkultur und Gendern soll es dann auch um die Atomkraft gehen. Zitat: Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten, heißt es im Entwurf. Auch das ein Kommentarthema bei uns. Genauso wie ein anderes Thema, das sich die CDU gerne auf die Fahne schreibt: die Wirtschaft. Nach Mini-Wachstum und möglichen kleinen Hoffnungsschimmern, wie steht es um die Wirtschaft in Deutschland? In unserem ersten Kommentar aber beschäftigen wir uns zunächst mit den pro-palästinensischen Protesten an Universitäten. Bei einer Demonstration vor der Humboldt-Universität in Berlin ist gestern die Polizei eingeschritten. Nach deren Angaben hatte es dort volksverhetzende Aufrufe gegeben. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland warnt gerade heute vor einem davor, dass sich die Proteste ähnlich entwickeln könnten wie an den US-Unis, zum Beispiel in New York oder in Los Angeles. Da sprechen manche von einem Kulturkampf, aber der Kampf ist inzwischen ziemlich handfest eskaliert. Es gab Gewalt, Unigebäude wurden besetzt, Protestcamps von der Polizei geräumt. Über die Folgen hat sich unsere USA-Korrespondentin Doris Simon Gedanken gemacht. Sie kommentiert mit Blick auf die Stimmung in der amerikanischen Gesellschaft und auf die anstehende Präsidentenwahl.
Was bleibt von den monatelangen Pro-Palästina-Protesten gegen Israels Militäraktion in Gaza und gegen Amerikas Unterstützung für Israel? Was bleibt, wenn sich die Zeltlager in den kommenden Tagen und Wochen leeren, sei es freiwillig oder durch Zwang? Vieles wird schon bald wirken wie immer, zumindest nach außen. Die kahlen Rasenflächen, wo die Protestierer kampierten, werden zuwachsen. Der Unibetrieb wird nach der Sommerpause wieder normal aufgenommen werden. Doch manche Studierende werden nicht mehr zurückkommen, nach Suspendierung oder Exmatrikulation durch die Universität. Einzelne müssen sich strafrechtlich verantworten. Maßnahmen, die Gewalttäter, professionelle Agitatoren und antisemitische Hetzer zurecht treffen. Aber die meisten Teilnehmer der Protestcamps sind keine Hassredner und haben nicht zur Gewalt aufgerufen. Auch jüdische Studierende sehen sich zu Unrecht pauschal als Antisemiten und Israelhasser verurteilt. Wer sein Studienjahr nicht abschließen kann, zahlt einen hohen Preis für sein Engagement, nicht zuletzt finanziell. Die Studiengebühren an der Columbia-Universität betragen $68.000. Auch andere Studierende werden nicht zurückkehren an ihre Universitäten. Jüdische Studierende, die sich dort nicht mehr willkommen oder schlimmer, nicht mehr sicher fühlen. Und was bleibt von den Zielen der Protestierer? Die Umsetzung der mit jugendlicher Radikalität vorgetragenen Forderungen ist heute so fern wie zu Beginn der Zeltlager. In Gaza und in den Portfolios und Hedgefondsbeteiligungen der Universitäten. Deren milliardenschweres Stiftungskapital wird ziemlich sicher auch weiterhin gewinnbringend und transparenzfrei angelegt werden. Kein Studierender wird erfahren, ob die Uni seine Studiengebühren in Aktien von Herstellern von Waffen investiert, die im Gazakrieg eingesetzt werden. Die Forderung, Universitäten sollten Investitionen in die Israels Militäraktion unterstützen, beenden, hat eher das Gegenteil bewirkt. Angesichts des Drucks von Geldgebern und aus der Politik ist schwer vorstellbar, dass US-Universitätsleitungen ernsthaft darüber nachdenken, ihre Investitionen zu überprüfen, geschweige denn neu auszurichten. Der Einfluss auf die US-Außenpolitik hält sich in engen Grenzen. Auswirkungen hat die universitäre Pro-Palästina-Bewegung dafür auf die amerikanische Innenpolitik. Präsident Biden fährt eine Sowohl-als-auch-Linie für Vielfalt der Meinungen und friedlichen Protest gegen Gewalt, Antisemitismus und Islamophobie. Seine Partei ist gespalten in ihrem Umgang mit den Protesten. Die Republikaner, die die privaten Elite-Unis schon lange als Hort woke-linker Ideologien sehen, haben die Studierenden pauschal als radikal und antisemitisch gebrandmarkt und die Proteste zum Law and Order Wahlkampfthema gemacht. Eine jetzt mit breiter Mehrheit verabschiedete Gesetzesvorlage weitet die Definition von Antisemitismus so, dass auch bestimmte Kritik an Israel unter dem Begriff fällt. Sehr ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten, wo Rede- und Meinungsfreiheit ein besonders hohes Gut sind und wo die Verfassung vieles erlaubt, was in Deutschland unsagbar wäre. Aber auch bezeichnend für ein Land, in dem es immer weniger Bereitschaft gibt, entgegengesetzte Ansichten auszuhalten oder zu diskutieren. Auch wenn die Proteste weniger bewegt haben, als manche erhofft haben, in einem sind die Studierenden in den Zeltlagern nicht mehr allein. 6 von 10 unter 30-Jährigen in den USA haben ein positiveres Bild von den Palästinensern als von Israel. Das zeigt eine neuere Umfrage. Bisher waren Sympathien für Israel in allen US-Altersgruppen größer als für die Palästinenser. Dieser Trend könnte Auswirkungen auf die Wahl haben. Er wird sich nicht durch bemühte Pro-Israel-Gesetzgebung zurückdrehen lassen und er wird nicht nach der Sommerpause verschwunden sein. Anders als die meisten Zeltlager.
Der Kommentar von Doris Simon, unserer Korrespondentin in den USA. Alles neu macht der Mai, sagt ein altes Sprichwort, und die CDU hält sich nun genau an diesen Spruch, in dem einige Positionen neu justiert werden. Nach 17 Jahren gibt sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm. Am Montag beginnt dazu der 3-tägige Parteitag. Worauf es in der CDU jetzt ankommt, das kann man schon aus dem Entwurf herauslesen. Die Partei setzt auf weitreichende Veränderungen in der Asyl- und Migrationspolitik, außerdem Bekenntnisse zu einer deutschen Leitkultur, zu Atomkraft und Reformen in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik. Dazu der Kommentar von Moritz Küpper.
Friedrich Merz hat einen langen Atem. Dreimal ist er, obwohl mittlerweile fast 70 Jahre alt, angetreten, um letztendlich Chef jener Partei zu werden, in die er als Gymnasiast 1972 eingetreten ist. Er musste Niederlagen einstecken, persönliche Anfeindungen, Hohn, Spott. Doch Merz hörte nicht auf. Auch nicht, als er in der Parteihierarchie am Ziel war. Er tauschte das Personal und kurbelte einen monatelangen Prozess um ein Grundsatzprogramm an, das kommende Woche auf dem Parteitag verabschiedet werden soll. Begriffe wie Leitkultur inklusive. Die Partei werde konservativer, sagen Beobachter. Auch konservativ, sagt Merz. Und ja, es sind durchaus verdienstvolle Debatten, die dieser Prozess ausgelöst hat. In Zeiten des wachsenden Antisemitismus sich klar zu positionieren, wichtig. Sich jenseits von Anliegen von Minderheiten auch um die Mitglieder der sogenannten Mehrheitsgesellschaft zu kümmern, ebenfalls nicht zu unterschätzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ja, auch eine Leitkulturdebatte kann, trotz aller Schwierigkeiten, förderlich sein. Ein Land braucht, erst recht, wenn sich deren Gesellschaft immer mehr ausdifferenziert, Werte, die es zusammenhält. Dies gilt auch in der Brandmauer-Diskussion. Sich dieser zu stellen, ist in Zeiten des Populismus von AfD bis Bündnis Sarah Wagenknecht nicht einfach. Probleme aufzeigen und anzusprechen, auch darin liegt ein Verdienst dieses Prozesses. Eine Selbstbestätigung, eine Selbstvergewisserung der Partei. So nennt diesen Prozess daher auch ein CDU-Urgestein, selbst seit Jahrzehnten dabei. Der Tonfall aber ist halb anerkennend, halb achselzuckend. Die Frage, die mitschwingt, gewinnen wir damit einen Wähler, vor allem eine Wählerin mehr? Für Parteien geht es, gerade in der heutigen Zeit mit ihren zersplitterten Milieus und dem verlorenen Vertrauen, darum, über die eigene Kernklientel hinaus Menschen für sich gewinnen zu können. Natürlich, die verlorene Bundestagswahl 2021 mit dem unglücklichen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Kernklientel anzusprechen, die Mitglieder, wie es heißt, ans Laufen zu kriegen, im Wahlkampf und an die Urne. Das war nicht gelungen. Daraus aber den Schluss zu ziehen, die CDU müsse nun wieder konservativer, auch rechter werden, um Erfolg zu haben, verkennt, dass sich die Gesellschaft tiefgreifend verändert hat. Denn es sind Personen, die ziehen, weniger Parteien. Und da gibt es an der Person Merz nachhaltig Zweifel. Innerparteilich gelingt es ihm kaum, die durchaus vorhandene Breite sichtbar zu machen. Genährt durch schlechte persönliche Umfragewerte und flankiert von einer eher ausgrenzenden, scharfen Rhetorik, scheint Merz bei allem Durchhaltewillen doch nicht in diese Zeit zu passen. Anders als Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, der locker über Koalitionsoptionen mit Grünen, aber auch mit der eigentlich ausgeschlossenen Linkspartei sinniert. Oder der Nordrhein-Westfale Hendrik Wüst, der qua seiner politischen Biografie glaubwürdig die drei CDU-Wurzeln, die christlich-soziale, die liberale und die konservative, verkörpert. Wären Sie besser geeignet? Merz betrachtet das neue Grundsatzprogramm als Fundament für die Rückkehr der Union ins Kanzleramt. Aber ist es auch die persönliche Startrampe für ihn selbst? Das erscheint keineswegs ausgemacht. Das Spannungsfeld zwischen der Machtperspektive der CDU und des Mannes an ihrer Spitze sowie diese Entscheidung werden die Partei stärker prägen als dieses neue Grundsatzprogramm.
Der Kommentar von Moritz Küpper. Gut ein Jahr ist es nun her, dass der Atomausstieg in Deutschland abgeschlossen wurde. Am 15. April sind die letzten drei Reaktoren vom Netz gegangen und nun außer Betrieb. Das Ende langer, jahrzehntelanger und oft kontroverser Debatten, so wurde es immer wieder formuliert. Die Debatten aber sind geblieben, vor allem auch in der CDU, ausgerechnet in der Partei von Angela Merkel, die den Atomausstieg einmal endgültig beschlossen hat. Einige in der CDU, aber auch in anderen Parteien, setzen jetzt auf Weiterentwicklungen in der Kerntechnik und neue Reaktorkonzepte. Diese neue Atomdebatte kommentiert Gerwald Herter.
Man muss die FDP auch einmal loben. Bei ihrem Parteitag am letzten Sonntag haben sich die Delegierten gegen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft in Deutschland ausgesprochen. Und damit haben sie recht. Schließlich herrscht Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen und niemand weiß, wie und wann dieser Krieg zu Ende gehen wird. Sicherheit war immer das größte Problem von Atomkraftwerken. Trotz Tschernobyl und Fukushima ist es aus Sicht der Befürworter zwar beherrschbar, aber doch zumindest ein Faktor, der zu sehr hohen Kosten führt. Realistisch angesetzt würden diese Sicherheitskosten jetzt ins Unerträgliche ausufern. Besonders wenn sich in Deutschland die Idee durchsetzt, statt großer Reaktoren kleinere Atomkraftwerke einzusetzen. Sogenannte Small Modular Reactors, also kleine modulare Reaktoren, sind international so etwas wie der neue Nuklearhype. Viel Geld ist im Spiel und damit lässt sich weltweit viel Atommarketing machen. Nüchtern betrachtet bleiben die Versprechen auf die kleineren Atomkraftwerke als Gamechanger aber sehr vage. Ausgerechnet Russland muss immer wieder als Beispiel herhalten, das den Fortschritt belegen soll, weil dort schon zwei kleinere Reaktoren, die sich auf einem Schiff der Akademik Lomonossow befinden, eine nordsibirische Stadt und nahe Bergwerke, seit einigen Jahren mit elektrischer Energie versorgen. Das erinnert daran, dass gerade Schiffe seit Jahrzehnten mit kleineren Atomreaktoren betrieben werden. Nichts wirklich Neues also. Es sind aber vor allem Kriegsschiffe, deren Sicherheit von ganzen Armeen garantiert werden kann. Und Schiffe lassen sich, wenn etwas schief geht, rasch in menschenleere Meeresgebiete bringen. Bei kleineren Atomreaktoren, die an allen möglichen Orten im dicht besiedelten Deutschland laufen würden, wäre das leider nicht so. Denn trotz des Marketing-Konfettis, das die Idee von den ganz anderen, angeblich völlig neuen Atomkraftwerken einhüllt, die Grundgesetze der Physik lassen sich selbst mit noch so hohen Entwicklungsinvestitionen nicht aufheben. Auch in kleineren Reaktoren finden Kettenreaktionen statt. Auch sie müssen gekühlt werden. Auch sie sind schon deshalb ein Sicherheitsrisiko. Das betrifft einerseits mögliche Pannen, andererseits Einwirkungen von außen. Es war schon aufwendig genug, die inzwischen abgeschalteten Reaktoren in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vor möglichen terroristischen Anschlägen, militärischen Angriffen, Flugzeugabstürzen, Cyberangriffen und zuletzt auch anfliegenden Drohnen zu schützen. International betrachtet reichen die Maßnahmen von Nebelwänden bis hin zu Flugabwehrraketen, also viel Aufwand. Wenige große Reaktoren lassen sich zumindest viel kostengünstiger schützen als viele kleine. Das entspricht ökonomischen Erfahrungswerten. Es geht um Skaleneffekte, die sich ebenfalls nicht einfach so außer Kraft setzen lassen. Deutschland muss sich nicht allein mit klassisch militärischen Bedrohungsszenarien und kürzeren Vorwarnzeiten auseinandersetzen, sondern auch mit hybriden Angriffen. Die Sicherung kritischer Infrastruktur ist da besonders wichtig und besonders aufwendig. Sogenannte kleine Atomreaktoren passen schon deshalb nicht hierher. Noch dazu produzieren auch sie Atommüll, von dem noch niemand weiß, wo er endgültig gelagert werden soll, wenn das überhaupt geht. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 hatte eine schwarz-gelbe Koalition unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel den Atomausstieg beschlossen. Ihre Partei, Die CDU wird in der kommenden Woche ihr Grundsatzprogramm beschließen. Im Entwurf steht der Satz, Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten. Das ist falsch. Noch dazu lässt sich schwer erkennen, was das überhaupt bedeuten soll, welche Folgen dieser Satz also hätte. Noch lässt er sich ändern.
Gerwald Herter über die neue Atomdebatte. Eine 3- gibt es für den deutschen Wirtschaftsstandort, wenn man Ökonomen fragt. Kein besonders gutes Zeugnis im internationalen Vergleich, was vor allem an zu viel Bürokratie und zu wenig Digitalisierung liegt. Das hat eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts gerade gezeigt. Reformen sind nötig, heißt es. Dass die Politik mehr tun kann, das meint auch unsere Kommentatorin Laura Esslinger von der Wirtschaftszeitschrift Kapital. Wie genau man auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland schaut, ist aber eine Frage der Perspektive.
Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie mitunter gern mal jammern und meckern. Nie ist man so richtig mit sich zufrieden. Im Job, im Privaten, mit der Politik schon gar nicht und in der Wirtschaft läuft's auch schlecht. Deutschland, das Land der Jammerlappen. Aber ist die miese Stimmung berechtigt, wenn man auf die aktuellen Wirtschaftsdaten schaut? Die Antwort ist kompliziert, doch es spricht einiges dafür, dass es uns nicht ganz so schlecht geht, wie wir denken und fühlen. Auf den ersten Blick scheint der Abgesang gerechtfertigt. Denn zuletzt gab es wirklich wenig Grund zum Jubeln. 2023 lag die Inflation bei 5,9%. Die hohen Preise machten es vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen zusehends schwer, sich Dinge zu leisten. Die Exporte schrumpften um 2,2%. Die Wirtschaft rutschte insgesamt in eine leichte Rezession. Unterm Strich stand im vergangenen Jahr ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3%. Ende der 1990er Jahre war die Stimmung ähnlich mies. Also erfand der Ökonom Holger Schmieding den Begriff vom kranken Mann Europas für Deutschland. Ein Etikett, das er für heute so nicht mehr unterschreiben würde, wie er unlängst in einem Interview mit Kapital sagte. Denn Deutschlands Probleme sind nicht größer als die anderer Länder. So ähnlich hört man es von mehreren Ökonominnen und Ökonomen. Ulrike Malmendier zum Beispiel, eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Selbst vor einigen Monaten, als die Lage noch ein Stück weit schlechter war, befand sie, dass die Daten aus der Wirtschaft viel robuster seien als die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen. Ja, Deutschland hat strukturelle Probleme, aber die plagen eben auch andere Volkswirtschaften, etwa die USA, Italien oder Frankreich. Und ja, der Motor ruckelte zuletzt ordentlich, doch das heißt nicht, dass er gleich ausgeht. Es kommt, wie so oft, auch auf die Perspektive an. Wer sich die Laune verderben will, schaut auf Firmen wie Miele, Bosch und Porsche, die mit Teilen ihres Geschäfts aus Deutschland abwandern wollen oder das zumindest erwägen. Die deutsche Solarindustrie ist schon weg. Doch dann sind da auch diese Zahlen, die zu Recht hoffen lassen. Die Inflation ist inzwischen deutlich gesunken. Im März und April lag sie bei 2,2%. Damit ist das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank wieder in greifbarer Nähe. Das Preisniveau für Lebensmittel ist zwar weiter hoch und steigt leicht, aber die Energiekosten sind doch spürbar gesunken. Und die jüngsten Konjunkturdaten zeigen, dass der Start ins neue Jahr kein schlechter Anfang war. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft um 0,2%, verglichen mit dem Vorquartal. Jubelstürme wären übertrieben, aber ein Mini-Wachstum ist besser als gar keins. Doch im Dauerstreit um die Schuldenbremse wird sich so schnell nichts tun. Das Gesetz klug zu reformieren wäre aber nötig, was auch viele Volkswirtinnen und Volkswirte fordern. Für bestimmte Projekte sollte der Bund mehr Schulden machen dürfen, zum Beispiel um die Infrastruktur oder digitale Netze zu modernisieren. Das hätte einen wichtigen psychologischen Effekt. Die Menschen würden sehen, dass sich etwas für die Zukunft bewegt. Und auch das kann Trost spenden, angesichts mauer Wirtschaftszahlen und Miesepeter-Stimmung in der Gegenwart.
Der Kommentar von Laura Esslinger von der Zeitschrift Kapital. Und das waren unsere Themen der Woche an diesem Samstagmittag hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen ein angenehmes Wochenende.